Herr Jesus, danke für diese Zeit der Anbetung und wir haben dich in den Mittelpunkt gestellt und den Vater und auch den Geist und möchten jetzt auch bitten, Herr, dass du im Gottesdienst hier der bist, der austeilt und der uns nahe kommt und dass dein Wort wirklich wirken kann, Herr, in uns, dass wir das nicht nur irgendwie spüren, sondern dass wir es zulassen, Herr, dass wir es wollen, dass dein Wort Leben ist, das in uns so hineinkommt. Herr, wir sind offen dafür und möchten dir Danke sagen, dass du nicht aufhörst, auch uns zu dienen, dass du kommst und dass wir das sehr wohl merken, Herr, dass du veränderst zum Guten, dass es richtig Freude ist, Herr, wenn wir im Glauben in dir bleiben. Danke jetzt, Herr, dass du da bist und dass du jetzt auch in der Predigt da bist. Amen. Ja, Sodom und Gomorra sind immer so geflügelte Worte, nicht? Wenn es heute Morgen darum geht, bei Abraham, dann hat jeder so seine Assoziation, ne? Dann denkt man, ach, das geht ja jetzt zu wie in Sodom und Gomorra. Das ist so im Bürgerlichen schon mal zu hören, wenn Leute ganz chaotisch leben und wenn man so geschockt ist, wie Menschen miteinander umgehen oder so, ne? Und na gut, heute könnte ich sagen, statt Sodom vielleicht Gierschhausen oder Gierschheim oder Gierschtown. Mal gucken, müssen wir die umbenennen, die Stadt. Ja, das ist so etwas, was uns so heute Morgen beschäftigen soll. Wie war das eigentlich in Sodom und Gomorra? Wie ist Abraham dort hineingestellt worden in diese Situation? Letzten Sonntag hatten wir ja was ganz anderes gehört, dass Gott ja zum Abraham gesagt hat, du wirst tatsächlich mit Sarah ein eigenes Kind haben. Und Abraham lachte darüber. Und ich habe versucht, uns das Lachen etwas zu erklären oder abzuspüren, was alles dahinter steht. Ne? Und da macht Gott so ein Wunder, dass er die Naturgesetze hier aushebelt und den beiden ein Kind verheißt, das ein Jahr dauert. Dann wird Isaak, er hat gelacht, heißt er vom Namen. Und das hat Gott so dem Abraham so deutlich gemacht. Und bis es aber soweit ist, wird Abraham jetzt doch ganz schön reingestellt in eine sehr verzwickte Situation. Er wird von Lot, seinem Neffen, gehört haben, dass das Leben in Sodom und auch in Gomorra nicht besonders gut war, dass die Menschen in einer ganz großen Gottlosigkeit dort gelebt haben, in ganz vielen Schattierungen. Und Abraham wird das gewusst haben, auch wenn er so manches Mal in Zoar war, in einer Stadt, die dicht dabei war an Sodom und Gomorra, die so am westlichen Ufer des Toten Meeres geschätzt wird, zumindest Geografen schätzen das so ein. Und Zoar, wo Abraham des Öfteren war, ist dann auch in der Nähe gewesen von diesen beiden Städten Sodom und Gomorra. Ich lese 1. Mose 18, 22 und 23. Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Abraham kommt zu Gott und bleibt vor Gott stehen und stellt Gott die Frage, willst du den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? In Sodom und in Gomorra, in zwei Städten, die ja von Gottes Seite her so den Zorn hervorrufen, weil die Menschen es auch hätten nicht nur besser wissen müssen, sondern sie haben sich auch von Gott richtig abgewandt. Das sind so Dinge. Billy Graham sagte einmal am Anfang der 60er Jahre, 1960, 62 herum, über die Stadt Hamburg, als er dort eine ganz große Evangelisation hatte. Wenn Gott die Städte Sodom und Gomorra vernichtet hat, dann wird er sich entschuldigen müssen, dass er Hamburg nicht vernichtet hat. Und die Hamburger Bevölkerung war natürlich aus dem Häuschen bei solch einer starken Aussage. Und er hat sich dann aber später dafür entschuldigt, ganz offiziell. Es gibt schon so Lebeweisen, die dann einfach auch die Frage stellen, Mensch, wollen die Leute gar nichts mehr mit Gott zu tun haben? Wollen sie Gott so nicht nur klein machen, sondern die wollen so sein, dass sie Gott tot schweigen, tot machen. Ja, Sodom und Gomorra, ich will das nachher so ein Stückchen nochmal näher bringen, von der Lebensweise natürlich einerseits her. Aber es ist für mich interessant hier, dass die drei Boten, die mit Abraham in dem Zelt waren, die gesagt haben, in einem Jahr wirst du Isaak bekommen, dass die drei Boten jetzt vorausgehen nach Sodom und Gomorra. Und die drei Boten, wo wir denken, hier ist Gott gegenwärtig, die leiten jetzt das nächste Geschehen ein, was kommen wird. Und so lässt Abraham die drei losziehen und er weiß auch schon, worum es geht, der Abraham. Und er selbst bleibt vor Gott stehen. Und das ist interessant. Das hat mich so ein bisschen hellhörig gemacht. Ich mache ja mal gerne so vom Wort her mir Gedanken, auch vom einzelnen Wort, was in der Bibel drin steht. Und dieses Stehenbleiben kann auch Aufstehen bedeuten, sich erheben, aufrichten. Oder es kann auch bedeuten, dass jetzt einer, der gefallen ist, aufsteht oder dass ein Haus, was in Trümmern liegt, wieder aufgebaut wird. Es kann bedeuten, dass Wachen aufgestellt werden. Oder es steht jemand vor einer anderen Person, der etwas bekräftigt, der sich einsetzt für eine ganz bestimmte Angelegenheit. Und so kann man dieses starke Wort abspüren. Abraham setzt sich hier ein für die Menschen, die in dieser wirklich gottlosen Gegend leben und wohnen. Und er setzt sich ein für Gerechte und Ungerechte. Er hat natürlich das Argument, Herr, willst du dieses furchtbare Gericht mit Feuer und Schwefel, willst du das über beide kommen lassen, ja, über Gerechte und Ungerechte? Und so ist dieses Wort sehr markant. Er bleibt vor Gott stehen in seiner Position. Er sagt, Herr, überleg das doch nochmal. Herr, auch diese Stärke der Sünde und der Schuld der Menschen, diese tiefe Verlorenheit vor dir, ja, ist das jetzt an der Zeit, dass Feuer und Schwefel kommt und du ein Richter bist? Wir können natürlich auch nochmal weiterdenken und sogar an den Anfang des ersten Buch Moses gehen, ja, wo Gott sich nach der Sintflut Noah gegenüber geäußert hat, solange die Erde steht, ja, da wird nicht mehr passieren. Dieses furchtbare Unglück, und es wird sein Sehen und Ernten, es wird sein Sonne und Mond. Es wird ein guter Ablauf sein. Gott hat sich da festgemacht in dem Bund mit Noah. Ja? Und vielleicht erinnert sich Abraham auch dran. Gott, das, was du getan hast, das ist doch ganz stark. Und warum jetzt dieses Gericht? Was macht es so deutlich, dass Gott sich ein Gericht auch hier an der Stelle denkt, dass es ganz wichtig ist zu tun? Was ist mit Sodom und Gomorra los, dass Gott hier richtet? Und die Menschen, wir kennen ja oft die meisten von uns kennen ja die Geschichte, dass denn dazu ja kommt, dass Gott richtet und dass die beiden Städte so vernichtet werden mit Feuer und Schwefel. Ich lese mal einen kleinen Paralleltext dazu aus Lukas 17 von, ja auch Vers 22. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Den zweiten Teil lese ich nachher noch, wo es hier in Lukas 17 heißt, weil es auch uns angeht. Aber Gott hat das Leben so beschrieben, erst einmal vom Äußeren her fast normal. Ja, sie kauften und verkauften, trieben Handel miteinander und es war so ein normales Leben auf dem ersten Blick. Und dann geht's aber in die Tiefe. Warum ist es so, dass die Menschen sich den Zorn Gottes jetzt hervorgerufen haben. Ich fange einmal an zwei Punkten, das deutlich zu machen. Vielleicht fängt das manchmal so an, so von der Tiefe her gottlos zu sein, bei so einer Situation, als die Jünger auf dem See Genezareth in dem Boot waren und der Sturm kam, Jesus war und schlief. Und dann wurden sie laut: Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir hier umkommen? Und ein richtiger Aufschrei, Protest war da von den Jüngern. Und kümmert es dich nicht, Gott, was aus uns wird? Wer hat schon diese Frage von uns gehabt? Herr, kümmert es dich nicht, was aus mir wird, aus meinem Freund oder aus dem, der mir so nah ist? Natürlich, ne? Herr, warum, du kümmerst dich doch und ich merke das aber nicht. Warum musste das meinem Freund passieren oder warum musste es demjenigen passieren? Herr, ich verstehe dich überhaupt nicht. Also buchstäblich hat jeder diese Frage gestellt, ob an Präsident oder Bauarbeiter oder Geschäftsmann, jeder Mensch. Gott, ist es dir eigentlich egal, wie es mir geht, was ich durchmache? Und den Jüngern ging es so, die dicht bei Jesus waren. Und Lehrer, kümmere dich doch um uns. Jesus löst die Situation sehr souverän, wie ich finde, und lässt sich nicht von dieser Hektik anstecken. Aber diese Frage, die berührt mich. Ob diese Fragenkomplexe, warum lässt Gott das alles zu? Ob uns das nicht auch in den Unglauben manchmal richtig hineintreibt? Wo wir denken, Mensch Gott, dafür bist du doch verantwortlich. Und da auf einmal kommt doch etwas, wo ich Gott nicht mehr vertraue. Da kommt etwas rein, wo ich Jesus Christus nicht mehr so meine Aufmerksamkeit gebe. Weil ich ihn eigentlich innerlich schon auch mit diesen einfachen Fragen sogar anklage. Passiert da nicht sogar Gottlosigkeit? Fängt das da nicht an, wo man doch den Weg von Gott wieder wegnimmt? Fängt das nicht beim Haus Gottes an, bei den Leuten, die mit Gott leben? Ja, die zweite Situation, die ich jetzt deutlich mache, wie die Leute in Sodom und Gomorra wahrscheinlich innerlich gelebt haben. Abraham sagt seine Bitte ja Gott gegenüber sehr eindringlich. Gott, du kannst den Ungerechten mit den Gerechten jetzt nicht verderben. Das geht einfach nicht. Und trotzdem passiert manchmal das so plötzlich, dass die Sünde und Schuld einbricht in das Leben der Menschen. Die Sünde fällt ein und reißt mich in die Tiefe. Satan reißt die Abdeckung von einer Falltür weg und ich gehe drüber und es entsteht ein wahrer Horrortrip. Da stolpern wir hilflos hinein und trudeln abwärts. Dort, wo wir keinen Halt haben. Unten knallen wir unsanft auf. Verwirrt starren wir in der Dunkelheit herum. Wir atmen in üblen Gestank einer Kloake. Und dann werden wir plötzlich zurückgespult auf einen Bürgersteig. Wir sind verwirrt und verstört. Wir kommen zu uns und machen andere Dummheiten. Das Leben in Sodom und Gomorra zu beschreiben, das würde für mich bedeuten, von der Sünde zersetzt zu sein. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Da hat der Teufel Kniffe und Tricks gehabt, um mein Leben zu fällen. Dahin zu bringen, wo ich einfach nur gottlos werde. Die wenigsten Sünden werden auch im Lange herausgeplant. Wir setzen uns nicht hin und sagen, was wir alles Schlimmes tun können. Ja, als Christen glaube ich auf keinen Fall. Wir wollen das ja gar nicht tun. Sondern es kommen Dinge in unserem Leben einfach rein. Da denke ich, ich genüge nicht meinem Ehepartner. Eigentlich kann ich auch gehen. Das passiert so in unserem inneren Denken. Alle Probleme liegen bei mir. Andere haben viel weniger Probleme. Ach, ich kriege sowieso keinen richtigen Arbeitsplatz, auch wenn ich mich anstrenge. Ich kann nicht mehr richtig glauben, Gott lässt alles so zu. Meine Lehre ist so groß, dass ich, ist doch egal, wie ich lebe, ist doch egal, wie ich mit meiner Sexualität umgehe. Vielleicht denken wir so und in unserem Innern fängt das an. Sodom und Gomorra fängt in unserem Inneren an, in dem, wo wir merken, wie wir abrutschen in unseren Gedanken, wo der Teufel mit seinen Lügen siegt in unserem Leben. Da ist Sodom und Gomorra. Ich habe gestern Abend mal das Buch zur Hand gehabt, Deutschlands sexuelle Tragödie, ein Buch über die Arche in Berlin, von zwei Sozialarbeitern geschrieben, ein Sozialarbeiter und ein Reporter geschrieben. Und fängt so an, dass so ein 11-jähriges Mädchen kommt in Berlin und sagt, bin ich noch normal? Ich habe noch mit keinem Jungen geschlafen. Und so fängt das Buch an. Und beschreibt einfach so die Lebensweise einer verlorenen Generation, würde man sagen, von Teenagern, 11, 12, 13 Jahre, die sich so in kleinen Gruppen, in Cliquen zusammentun. Etwas, was so ein Stückchen beobachtet werden kann, gerade in so großen Großstädten wie Berlin. Und da, wo man denkt, das ist so eine Verlorenheit, da kann man nur drüber weinen. Menschen, die gar nicht mehr wissen, was Liebe ist, aber die sexuell so verwirrt leben, auch in ganz jungen Jahren. Und ich führe das jetzt nicht aus. Ihr könnt aber reinblicken. Deutschland sexuelle Tragödie ist ein Buch, Schulte und Gerd, und ist im öffentlichen Fachhandel zu kriegen. Da, wo das bei mir innen drin anfängt, da, wo ich dem Vater der Lüge glaube, da, wo der Teufel immer wieder seine Tricks anwendet und da, wo ich eine Falltür habe und ich bin rum. Manchmal geht der Teufel so mit uns um wie ein Boxer, der jetzt den Gong hört, der geht in seine Runde und noch beim Zurückgehen kriegt er noch eins mitgeteilt und darf man ja gar nicht laut Regel. Aber ich sag mal, wie der Teufel umgeht und er wartet auf die schwachen Punkte. Er trifft und er schlägt. Und dann haben wir oft wenig dagegen zu setzen. Manchmal ist es auch so, wir verlieren unsere Beherrschung. Wir schreien andere Menschen an. Mensch, als Christ andere anschreien, das geht doch nicht. Passiert mir in der Familie. Oder wir gieren nach etwas, was wir nicht haben können. Wir scheitern und lassen uns gehen. Wir nehmen vielleicht einen Drink zu viel. Ja, wir heulen mit den Wölfen. Wir reden uns heraus. Wir sind wie Gefangene, die eingesperrt sind. Und das kann uns auch als Christen passieren, dass wir diese innere Gefangenschaft so erleben. Sodom und Gomorra im Jahr 2010, mitten unter uns. Und jetzt tritt einer auf, der Gott gegenüber über unsere Sünde verhandelt. Hier im Text war das der Abraham, der gesagt hat, Herr, es gibt auch Gerechte. Es gibt auch Leute, die so eng mit dir leben, die nicht unter dieser Macht der Sünde sind. Und die dir dienen, weil du ein lebendiger Gott bist und die das erkannt haben und dir gehören und auch dein Gesetz halten, deine Gebote halten. Es gibt Menschen, die gerecht sind. Und ein Gerechter ist so einer, der vom Leben Gottes her kommt und der das Leben Gottes her aufgenommen hat und freut sich, dass Gottes Leben im eigenen Leben sichtbar wird. Und dass er Gerechtigkeit bekommt, weil er geglaubt hat. Und Abraham glaubte, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und hier ist der Glaube eine so wichtige Instanz Gott gegenüber, damit wir nicht in diese Falltüren abgleiten, damit wir uns nicht auf einmal wiederfinden und in ganz miese, schwierige und dumme Situationen hineinkommen. Der Teufel will schon kaputt machen. Aber Gott rettet, Jesus rettet. Wir sind nicht in so einem freien Feld, wo wir leben, wo wir denken, wir werden schon als Christen immer ganz normal zurechtkommen. Da gibt es so viele Versuchungen und so viele schwierige Dinge, Tricks des Teufels, die uns zum Scheitern bringen. Ich lese jetzt einmal den Text weiter aus Lukas 17, den ich angefangen hatte, wo Gott Feuer und Schwefel dann schickt über Sodom und Gomorra. Dann heißt es, an jedem Tag, ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Also wenn Jesus wiederkommt, dann wird es so sein wie in Sodom und Gomorra in unserer Welt. Lukas 17. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert und es erhalten, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen, der andere wird gelassen werden. Sodom und Gomorra wird vom Neuen Testament in den Zusammenhang der Wiederkunft Jesu Christi gestellt. Und wenn die Welt, in der wir ja alle hier leben, so zusammenwächst als eine Welt, wenn die Globalisierung so stark da ist und wir merken, Mensch, die Bibel ist so aktuell und Christus hat so viele Dinge gesagt, die heute so aktuell sind, da ist in der Zeit, wo der Herr wiederkommen wird, wird es um uns herum sein wie in Sodom und Gomorra und nicht anders. Und das heißt, der Mensch sucht immer noch mehr Gottlosigkeit und immer noch mehr Trennung von dem lebendigen Gott. Das mag uns zerreißen, weil es schon mal ganz anders war. Weil wir auch mal gemerkt haben, in unserem Volk gab es auch mal ein echtes Fragen nach Gott, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man wirklich gefragt hat, Gott, wo bist du? Und gib uns doch wieder den Sinn im Leben. Und dir vertrauen wir. Menschen vertrauen wir nicht mehr. Wir vertrauen Gott. Und das ging durch die Kirchen, das ging durch die Gemeinden. Das war so ein echtes Verlangen in unserem Volk. Das ist doch nicht so lange her. Ja? Und wenn man das so bedenkt, diese 60 Jahre, etwas über 60 Jahre vielleicht, ja? Und heute eine säkularisierte Gesellschaft, postmoderne, es darf alles sein, es darf nur mit Jesus Christus zu tun haben, ja. Und wir merken aber, die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Gottlosigkeit. Und sollten wir nicht wie Abraham vor Gott stehen? Herr, du siehst Gerechte und Ungerechte. Herr, du hast deine Gedanken, deinem Gericht, das auch kommen wird. Aber wir bitten dich für Gerechte und Ungerechte. Wir treten dafür ein. Und Abraham fängt jetzt an zu reden. Herr, wenn 50 Gerechte sind, dann kannst du Sodom noch nicht vernichten. Und Gott sagt, Abraham, wenn 50 Gerechte sind, werde ich Sodom nicht vernichten. Ja, ja, ja. Herr, kann ich dich nochmal stören? Was ist aber, wenn nur 40 da sind? Wenn 40 Menschen so leben, wie du das gerne willst in dieser Stadt? Abraham, ich hab's geahnt, du kommst schon wieder. Wenn 40 da sind, dann werde ich die Stadt nicht vernichten, Abraham. Und so handelt der Abraham ganz schön clever, sag ich mal, und ringend. Er steht vor Gott, er hat sein Anliegen und er möchte, dass die Stadt erhalten wird. Er möchte, dass aus Ungerechtigkeit wieder ja Vergebung wird, Versöhnung wird. Und so tritt Abraham ein. Herr, 10 Gerechte. Wenn 10 sind, dann werde ich die Stadt nicht vernichten, Abraham. Boah, jetzt wird's einem bange ums Herz. Wer glaubt denn noch an Gott? Wenn wir in die Zeit reingehen, dass Christus wiederkommt in diese Welt, wer glaubt denn noch an Gott? Wo sind die Gerechten? Wo sind die, wie Abraham leben? Ja, Herr, wir müssen auch deine Gnade haben, deine Bewahrung, die Augen Gottes, dass wir zurechtkommen. Ja, und wie oft haben wir dich betrübt, indem wir nicht so vielleicht diese heftigen Sünden gemacht haben, aber wo wir dich angeklagt haben. Warum lässt du das zu, Herr? Herr, wir sind sauer, wir bleiben sauer auf dich. Herr, wir lassen die Gedanken in uns zu, die uns irgendwo von dir wegbringen. Ja. Boah. Herr, komm doch neu in mein Leben. Herr, ich will nicht so abgleiten. Ich will nicht diesen Lebenstypus dieser Ungerechtigkeit. So will ich einfach nicht leben. Herr, ich brauche dich. Abraham versucht, Gott von dem angekündigten Gericht fernzuhalten. Und doch ist das Gericht in dem Fall schon beschlossen. Gott sagt zu Lot und seiner Familie, er soll gehen aus der Stadt, um sich zu retten. Gott antwortete Abraham, dass sein Gericht zurückgehalten wird, um der Gerechten willen. Dies erweist sich dann aber als unnötig. Denn Gott, er hat die Ungerechtigkeit so eingeschätzt, dass hier ein Gericht reif wird. Er verschont nicht. Gott rettet die Angehörigen seines Bundesvolkes heraus. Gott will ja retten, aber er kann im Letzten diese Frevelhaftigkeit der Sünde und zum Beispiel das Wort Sodomie ist auch ein Hinweis da, wie die Leute wirklich dann gelebt haben, wie nicht nur gleichgeschlechtlich, ganz normal, das ist halt so. Und Gott sagt, ich bin nicht dafür, es ist für mich ein Frevel. Gott kann das mit seiner Dreieinigkeit nicht verkörpern, dass Menschen gleichgeschlechtlich leben. Das ist der ganze Zusammenhang im Alten Testament. Viel schärfer noch als im Neuen Testament. Gott ist das untragbar. Aber Sodomie ist ja noch was viel Schlimmeres. Wie haben die Leute denn noch gelebt? Sexualität mit Tieren? Wo geht der Mensch hin? Was ist mit dem Menschen los? Wie wird er verdreht? Und wir können sein wie Abraham und kämpfen. Herr, das Gute, was ich will, das tue ich oft nicht. Und das, was ich verabscheue, das tue ich. Römer 7, ja, an Christen gerichtet, die so noch unter der Kraft auch der Sünde sein können. Aber Herr, du hast es getan. In dir ist keine Verdammnis. Wenn ich in dir bin, Jesus, dann weiß ich auch, dass du die Sünde immer wieder neu besiegst in meinem Leben. Du machst mich gerecht. Nicht meine Tat. Jesus besiegt die Wurzeln der Sünde. Und Jesus Christus besiegt den Giersch in meinem Leben. Und der macht das richtig. Das ist ungeheuer viel. Und die Verderbtheit, die weicht. Und ich darf merken, dass meine Persönlichkeit auch aus den inneren Gefängnissen herauskommt. Dass ich sagen kann, Christi Blut ist mein Ehrenkleid. Wie heißt das Lied? Hilfe. Genau. Ja, Christi Blut, danke Ursel. Christi Blut und Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ja. Und das ändert mich. Dieses Bewusstsein ändert mich. Das ist eine Erfahrung wert. Herr, komm du doch rein, Jesus. Mach du weiter. Ich will nicht in diese Falltüren reinrutschen. Sondern ich will wie Abraham kämpfen, dass noch Rettung passiert in dieser Welt. Amen.